Ich weiß nicht, wer von euch, von den Älteren, kennt Katja Epstein? So, jetzt könnt ihr euch mal outen, wer schon älter ist. Katja Epstein, wer war das? Oder wer ist das? Ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch lebt überhaupt. Ich glaube schon, oder? Eine Sängerin. Und welches berühmte Lied hat sie gesungen? Auch, ja, stimmt. Meinte ich jetzt nicht? Über Liebe passt immer. Ja, Wunder gibt es immer wieder. Ja, weiß gar nicht mehr, wie der Text weitergeht, aber Wunder gibt es immer wieder. Glauben wir das? Auch heute noch? Gibt es eigentlich noch Wunder? Ja, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, was ich eben hatte mit jemandem, der sagte, nee, Wunder sind out. Wunder gibt es nicht mehr. Wunder gab es damals, hier zur Zeit von Jesus, Apostelgeschichte und so, aber jetzt Wunder gibt es nicht mehr. Dass wir hier sitzen, ist schon ein Wunder als solches. Ja, so wie Gott uns, jeder könnte hier eine Geschichte erzählen, wie Gott dich oder mich uns zu sich gezogen hat. Ist ein Wunder als solches. Aber es gibt auch ganz viele andere Wunder und über ein Wunder wollen wir heute Morgen nachdenken. Aber bevor wir uns dieses Wunder anschauen, wollen wir uns anschauen die Situation, in der die Jünger waren, kurz nachdem Jesus gestorben war. Und da lesen wir in Johannes 20, Johannes 20, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen, Verse 19 bis 22. Traunse quinde Telmoi, da wir von da auch hier was Niederlandes in uns mitten haben. Und selbst Belgen ehrens, das hartelig willkommen auch in uns mitten. Und ich finde es toll, dann einfach mal wieder Niederländisch zu sprechen. Also von daher gesehen, muss man das ausnutzen. Johannes 20, 19 bis 22. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Hier sehen wir eine Situation, kurz nachdem Jesus gestorben war, was haben die Jünger gemacht? Sie haben sich zurückgezogen. Sie waren enttäuscht, sie waren perspektivlos, sie waren entmutigt, sie hatten Angst und da waren noch Zweifel. Ist das, was wir die letzten 3 Jahre erlebt haben mit Jesus, war das alles für die Katz? Zählt es gar nicht mehr? Und sie wussten nicht, wie es weitergeht. Und dann trat Jesus mitten unter ihnen, mitten unter sie. Und er sprach, Friede sei mit euch. Und das, was veränderte in ihrem Leben, war aus der Angst, aus der Verzweiflung, aus der Enttäuschung, wurde eine Bevollmächtigung und geschah die Aussendung. Müsst ihr euch vorstellen, die Jünger waren da einsam, verlassen, ängstlich da oben in ihrem Speicherzimmer oder wie auch immer. Und dann kommt Jesus, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie wurden bevollmächtigt und Jesus sandte sie aus, in die Welt zu gehen. Und dann kommen wir zu unserem eigentlichen Predigttext in der Apostelgeschichte 3. Und da lese ich die ersten 11 Verse. Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt vom Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt ist, und sie wunderten sich sehr. Wow, was für eine Geschichte. Kein Science-Fiction oder irgendein Drama, Steven Spielberg oder so, keine Ahnung. Nein, wirklich, was hier geschehen ist vor gut 2000 Jahren. Petrus und Johannes, die waren unterwegs zum Tempel. Und das waren sie eigentlich gewöhnt. Sie gingen regelmäßig, eigentlich jeden Tag zum Tempel und sie wollten dort Gott anbeten. Der Tempel war der Ort, wo man Gott anbeten konnte. Es war um die 9. Stunde, wer weiß, wie spät war es? 15 Uhr, 100 Punkte für Rudi. 15 Uhr am Nachmittag, Petrus und Johannes gingen in den Tempel. Zum einen wollten sie Gott anbeten und zum anderen bot sich ihnen da natürlich die Möglichkeit, über den Glauben zu reden, über Jesus zu reden. Denn wer in den Tempel ging, das waren fromme Juden. Und da hatten sie die Gelegenheit, eben um von dem zu erzählen, was sie kurz davor miterlebt hatten. Im Tempel hielten sich religiöse Menschen auf. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, was in Apostelgeschichte 2 steht, Pfingsterlebnis, von dem wollten sie erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, ich nicht. War schon mal jemand in Israel? Oh, doch schon, ein paar, super. Dann kennt ihr natürlich hier, ne, Tempel und die Stadtmauer und so weiter. Hier seht ihr das sogenannte Goldene Tor. Goldene Tor, das war früher zu Zeiten von Jesus offen. Hier ist es jetzt geschlossen mittlerweile. Zu Zeiten von Jesus war es offen und es war der Weg, den Jesus immer wieder gegangen ist zum Ölberg. Und auch hier sehen wir, dass Petrus und Johannes durch dieses goldene Tor gingen, um zum Tempel zu kommen, um dann letzten Endes vor dem schönen Tor, so wie es hier steht, zu sein. Und wahrscheinlich können wir uns gut vorstellen, dass dort oben vor dem Tempelgebäude, vor dem Tempeleingang, jede Menge Menschen waren. Dort vor dem Haupteingang des Tempels trafen sich die Leute. Sie kamen zum Beten, sie kamen zum Diskutieren, sie kamen für die Begegnung mit anderen Leuten. Und es war auch ein idealer Platz für Bettler. Dort setzte man diesen Bettler hin. Dort brachten ihn die Freunde und sie setzten ihn ganz am Eingang des Tempels nieder. Und bevor sie dort oben waren, mussten sie doch einen relativ steilen Treppenaufstieg gehen. Und ich weiß das nicht, wie schwer dieser Bettler war. Wenn er mein Format hatte, dann war das ganz schön schwer, um ihn da oben hinzutragen. Aber seine Freunde oder seine Familie trugen ihn jeden Morgen, Tag aus, Tag ein, dort oben vor die Stufen, vor den Eingang des Tempels. Und sie setzten ihn nieder und da saß er da den ganzen Tag. Und er hoffte auf ein Almosen, auf ein bisschen Geld, vielleicht Brot, vielleicht, keine Ahnung, Nahrung oder was auch immer. Dieser gelähmte Mann wurde jeden Tag von seiner Familie, von seinen Freunden die steile Treppe hochgetragen und dort oben hingesetzt. In der Hoffnung auf etwas Nächstenliebe, in der Hoffnung auf ein paar Einkünfte, die er als Bettler dringend benötigte in seinem Überlebenskampf, könnte man sagen. Und Petrus und Johannes, die gingen, so wie sie es gewöhnt waren, eben auch an diesem Tag zum Tempel hinauf. Und da lesen wir, dass Petrus und Johannes diesen gelähmten Mann dort sahen. Sie sahen ihn, wie er bettelte. Der Mann, der von Geburt an gelähmt war, so lesen wir. Wenn es jemanden gab, der keine Zukunftsperspektive hatte, wenn es jemanden gab, dessen Leben eigentlich hoffnungslos war, dann war es dieser Mann. Er lebte in Armut, er lebte am Rande der Gesellschaft und er war immer auf die Hilfe von anderen angewiesen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist interessant zu wissen, dass in der damaligen Zeit Krankheiten oder Behinderungen ganz oft als Strafe Gottes gesehen wurden. Ja, wenn man das weiß vom jüdischen Denken her, dann weiß man das, dass die Leute das dachten. Da will ich an den Bibeltext aus Johannes 9, Vers 1 und 2 erinnern. Ich zitiere ihn gerade mal. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Wir sehen hier, dass die Blindheit, diese Krankheit, diese Behinderung oft gleichgesetzt wurde mit: wer hat gesündigt? Mit Sünde. Und das macht es noch mal schwieriger, die Situation, in der dieser Mann hier am Tempel war. Krankheit wurde oft als Folge von persönlicher Sünde gesehen, und der Gelähmte hier in unserem Text wurde täglich mit seinem Leiden, mit seinen Beschränkungen, mit seinem sinnlosen Leben, mit der Verachtung anderer konfrontiert. Und nicht nur das, er konnte nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und er konnte auch nicht am religiösen Leben teilnehmen, weil er durfte nicht in den Tempel gehen. Es war ihm verboten. Und da saß er dann vor dem Tempel, so nah bei Gott und doch unerreichbar für ihn. Was für ein trauriges Leben führte dieser Mann. Und so saß er dann da, auch heute wieder, 15 Uhr am Nachmittag, brütende Hitze. Und sehr wahrscheinlich saß er schon vom frühen Morgen an dort vor dem Tempeleingang. Denn die Gebetszeiten, wissen wir ja, im Tempel begannen schon sehr früh morgens. Die Begegnung, die er jetzt hatte mit Petrus und Johannes, die veränderte sein ganzes weitere Leben. Er sah Petrus und Johannes näher kommen, so wie er schon Hunderte an diesem Tag erlebt hat und gesehen hatte. Er sah sie näher kommen, vielleicht kannte er sie vom Sehen, keine Ahnung. Kann es mir vorstellen, ist aber weiter nicht wichtig. Und so wie er es gewohnt war, bat er Petrus und Johannes um ein Almosen. Vielleicht um 50 Cent, ein Stück Brot, eine Flasche Wasser, keine Ahnung. Und Petrus und Johannes, steht hier, die blieben stehen. Das finde ich schon das Erste, was auffällt. Petrus und Johannes blieben stehen. Sie gingen nicht weiter. Da saß nicht nur der eine Bettler, da saßen viele Bettler. Aber Petrus und Johannes blieben stehen und sie schauten ihn an. Bemerkenswert. Wie viele Menschen waren während der vergangenen Stunden an diesem Bettler vorbeigegangen? Vielleicht achtlos, vielleicht, ach, hier hast du 50 Cent oder wie auch immer, oder lass mich in Ruhe. Wie werden wir selber? Lass uns doch mal ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in Haßfurt so viele Bettler gibt, glaube ich jetzt eher nicht. Aber wenn man in die Großstädte geht oder wenn ich denke an Belgien, an Gent oder Antwerpen, Brüssel oder so, da braucht man nur mal aufs Bahnhofsgelände gehen und da sieht man ganz viele Bettler sitzen. Und wie viele Leute gehen nicht einfach achtlos an diesen Menschen vorbei, ohne Blickkontakt, ohne irgendeine Gefühlsregung, wie auch immer. Und ich habe mir die Frage gestellt: warum blieben Petrus und Johannes hier stehen? Warum? Hatten sie nicht viel Besseres zu tun? Sie waren doch zum Beten gekommen, sie wollten doch Gott begegnen im Tempel. Oder sie waren doch zum Diskutieren gekommen, um mit anderen Leuten über den Glauben zu reden. Ist doch viel wichtiger, wie mit diesem Bettler zu reden, oder nicht? Kurz vor diesem Ereignis hatte Petrus eine Wahnsinnspredigt gehalten, kurz nach Pfingsten. Wie viele Leute sind zum Glauben gekommen? 3000, wow, das möchte ich einmal erleben, miterleben. 3000 Leute kamen zum Glauben, nachdem Petrus eine Predigt gehalten hat. Wahnsinn, Apostelgeschichte 2,41. Also, sie hatten doch viel Besseres zu tun. Sie kamen so, wow, erfüllt vom Heiligen Geist, und dann da dieser Bettler. Ausschuss der Gesellschaft, ein Krüppel. Scheinbar nicht, denn sie blieben stehen. Sie nahmen sich Zeit, mit diesem Mann, mit diesem armen Bettler zu reden. Warum blieben sie stehen? Ganz einfach, sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Das hat ihr Leben komplett verändert. Denkt an die Jünger ganz am Anfang, Johannes 20, sie waren ängstlich, sie waren verzweifelt, sie waren entmutigt. Sie haben sich eingeschlossen irgendwo am Speicher, sie wollten mit keinem Kontakt haben. Dann kommt Pfingsten, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und dann veränderte sich alles. Dann hielt Petrus diese Wahnsinnspredigt und dann kommen wir auch hier an diese Geschichte. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Es war der Heilige Geist, der ihre Augen für diesen Bettler geöffnet hat. Der Geist Gottes gab ihnen ein barmherziges Herz für diesen Mann, an dem sie wahrscheinlich anders oder auch davor schon so oft einfach vorbeigegangen waren. Ich musste an die Jahreslosung denken. Hier vorne seht ihr sie, Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es war der Heilige Geist, der ihnen die Augen für diesen Mann öffnete und der ihnen den Auftrag gab, dieses Wunder im Namen Jesu zu tun. Übrigens, Wunder in der Bibel geschehen immer mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen, Jesus zu verherrlichen. Ein Wunder in der Bibel geschieht nie, um eine Person irgendwie auf den Sockel zu stellen. Es geht immer um die Ehre Gottes, um die Ehre von Jesus. Und auch hier sehen wir das. Es ging nicht um Petrus und Johannes, sondern es ging um Jesus Christus. Und wir sehen hier ein paar Prinzipien und ich will auch drei Punkte, so wie der Daniel auch schon gut gelernt hat, gute Predigt hat immer drei Punkte. Von daher gesehen, drei wichtige geistliche Prinzipien, die wir jetzt schon aus dieser Geschichte herausnehmen. Zum Ersten, gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Und wenn ich mit Leuten rede und es geht über den Heiligen Geist, dann gibt es zwei Reaktionen, meistens. Entweder sind die Leute begeistert, ja, mehr vom Heiligen Geist, oder genau das Gegenteil, der Heilige Geist, Vorsicht, nicht zu viel reden über den Heiligen Geist. Und dann gibt es mal oft, habe ich schon oft erlebt oder öfters erlebt, die ganzen negativen Beispiele von irgendwelchen Gemeinden, die falsch damit umgehen. Der Heilige Geist ist Gott und Gott ist gut und alles, was wir vom Heiligen Geist empfangen, ist gut, weil Gott eben gut ist. Und deswegen sagt die Bibel, wir werden erfüllt vom Heiligen Geist, wir werden getauft mit dem Heiligen Geist bei unserer Wiedergeburt, dann kommt der Heilige Geist in uns wohnen, aber der Auftrag ist nicht, dass wir da stehen bleiben, sondern dass wir wachsen in unserem Leben und dass wir dem Heiligen Geist mehr und mehr Raum geben in unserem Leben. Dass wir uns ausstrecken nach ihm. Und das ist das Erste, was wir hier bei Petrus und Johannes sehen. Sie waren erfüllt, steht da, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der zweite Punkt, was wir sehen, ist, bitte Gott dir Mitgefühl und Barmherzigkeit für die Menschen in deiner Umgebung zu schenken. Und das finde ich gar nicht mal so einfach. Vom Verstand in Theorie wissen wir das alle. Klar, wir sollen barmherzig sein. Aber ganz konkret in der Praxis meines Lebens, wo ist da die Barmherzigkeit, wenn mein Nachbar mir schon wieder auf den Wecker geht? Oder wenn meine Frau ist jetzt nicht da, ich kann jetzt einiges erzählen, wenn meine Frau mich schon wieder tierisch genervt hat oder irgendwas. Macht sie nicht, aber ein bisschen ab und zu und ich andersrum auch. Wo üben wir da Barmherzigkeit mit meinem Nächsten, mit meinem Mitmenschen? Ich glaube, dass wir Gott echt darum bitten dürfen, dass er uns dieses Mitgefühl und diese Barmherzigkeit für unseren Nächsten schenkt. Und der dritte Prinzip ist, ganz praktisch, wende das Evangelium in deinem Alltag an. Heute Morgen hat jemand in der Gebetszeit gebetet, wir haben schon so viel Predigten gehört in unserem Leben. Schon so viel Predigten. Heute Morgen, zufällig habe ich es nachgeschaut, ist es meine 701. Predigt, die ich halte. Wahnsinn. 701, ich schreibe es immer auf, ne, und so, aber 700, ich bin halt strukturiert und so, ne. Ich schreibe es immer auf, 701. Predigt. So, wenn ich jetzt mal alle nochmal durchlesen würde, was habe ich davon eigentlich umgesetzt in mein Leben? Dann müsste ich wahrscheinlich beschämt sagen, oft nicht. Der Auftrag ist, wende das Evangelium in deinem Alltag an, nicht nur hören, sondern Täter sein des Wortes. Jesus hat es uns vorgemacht, er hat uns x Beispiele gegeben. Johannes 4, Gespräch mit der samaritanischen Frau im Jakobsbrunnen, kennen wir alle mal. Da hat Jesus das, was er gelehrt hat, umgesetzt in die Praxis. Johannes 8, Jesus, der ein Gespräch hat mit der Frau, die in flagranti beim Ehebruch ertappt wurde und die eigentlich durch die aufgebrachte Menge gesteinigt werden sollte. Und was hat Jesus geantwortet? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und sie mussten alle gehen. Oder Matthäus, kennen wir alle, der verachtete Zöllner, mit dem niemand was zu tun haben wollte und der trotzdem durch Jesus gerufen wurde. Jesus hat immer wieder, und das habe ich hier schon mal gesagt, immer wieder die Grenzen, die Menschen aufgebaut hatten, durchbrochen. Weil Jesus hatte ein Ziel vor Augen, und das ist, jeder Mensch musste vom Evangelium hören, ungeachtet seiner Herkunft, ungeachtet seiner Position. Menschen waren für Jesus wichtig. In Matthäus 9, das wollen wir, können wir kurz zusammen lesen, Matthäus 9, 35 bis 38 steht, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus steht hier, als er das Volk sah, Vers 36, es jammerte ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das, was Jesus vorgelebt hat, was er gefühlt hat. Jesus bekam Mitleid, bekam Mitgefühl mit den Menschen, es jammerte ihn. Und im Griechischen steht ja ein ganz tiefes emotionales Wort. Sein Herz zerriss, steht da eigentlich, sein Herz zerriss, als er die Menschen sah, die umherirrten als Schafe ohne Hirten. Und dieses Mitgefühl, dieses Mitfühlen sehen wir auch hier bei Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte 3. Sie wurden von Jesus drei Jahre geschult. Sie hatten viel von ihm gelernt. Sie hatten ganz oft mit eigenen Augen sehen können, wie Jesus mit dem Schwachen in der Gesellschaft oder mit den Schwachen in der Gesellschaft umging. Petrus und Johannes waren erfüllt vom Heiligen Geist und sie waren bereit, in dieser ganz speziellen Situation alles andere zur Seite zu schieben, selbst das Beten im Tempel und sich nur auf diesen einen gelähmten Mann zu konzentrieren. Sie wollten ihm helfen, sie wollten auf der anderen Seite auch den Namen Jesu groß machen. Und dann kommt dieser wahnsinnige Vers 6, Apostelgeschichte 3, Vers 6. Da steht, Jesus aber sprach, also der Bettler sagt, gib mir doch bitte ein Almosen. Und dann sagt Petrus, sieh uns an, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Wow, was für ein Vers. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Wahrscheinlich nicht so, sehr wahrscheinlich nicht so. Aber Petrus und Johannes haben eine Entscheidung getroffen. Sie waren erfüllt vom Geist und sie treffen diese Aussage. Das musst du dich erstmal trauen. Denn da waren ja jede Menge Leute um sie herum. Wir hätten jetzt wahrscheinlich gesagt, ja, Moment mal, kann ich das eigentlich sagen? Was, wenn der Gelähmte nicht aufsteht? Was dann? Dann habe ich ein Problem. Dann hat Gott ein Problem. Weil dann fangen die Leute an zu lachen. Ja, du mit deinem Gott sagst dir, der Gelähmte soll aufstehen und schau mal, der sitzt immer noch. Wahrscheinlich hätte ich die Gedanken gehabt. Was, wenn nicht? Höre ich ganz oft von Christen. Können wir jetzt echt für beten? Können wir echt um Heilung beten? Was, wenn nicht? Was, wenn nichts passiert? Letzte Woche hat eine Frau bei uns in Schweinfurt in der Gemeinde Zeugnis gegeben. Sie hatte unwahrscheinliche Rückenschmerzen und so und Medikamente genommen, nichts passiert. Irgendwann hat sie gesagt, ich lege jetzt meine Hände auf die Stelle und ich bete und ich vertraue darauf, dass Gott eingreift. Und die Schmerzen waren binnen kürzester Zeit weg. Preis dem Herrn. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, auch heute noch. Aber es braucht von uns den Glauben und das Vertrauen und den Mut, auch im Namen Jesu solche Sachen wie jetzt hier auszusprechen. Glaubensschritte wagen. Das hat der Thomas schon gesagt in seiner Anmoderation. Schritte wagen im Glauben. Hast du überhaupt schon mal jemals einen Schritt im Glauben gewagt? Schritte im Glauben wagen bedeutet, zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, ohne menschlich gesehen die Sicherheit zu haben, dass es auch passieren wird. Petrus und Johannes hatten nicht die Sicherheit, Aber sie hatten das Vertrauen und den Glauben an Gott. Und deswegen haben sie diese Aussage getroffen. Ich habe schon öfters in meinem Leben erlebt, als Kind schon zu Hause bei meinen Eltern, dass das Wagen von Glaubensschritten niemals negative Auswirkungen hat. Niemals. Ich kann mich erinnern, dass bei meinen Eltern, waren ja auch gläubig, Gemeindeleiter und so weiter, ganz oft, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, um bestimmte Sachen zu machen oder Geld wegzugeben oder wie auch immer. Und Gott hat sich immer wieder bestätigend dazugestellt. Das habe ich selber in unserem Missionsdienst auch des Öfteren erlebt. Das hat mir auch geholfen, die Erfahrung, die ich von zu Hause aus gemacht habe, hat mir selber geholfen, später selber eben Schritte im Glauben zu wagen. Und Gott hat mich nie enttäuscht, niemals. Wenn ich jetzt Jub und Bärbel fragen würde, 100% könntet ihr, ich weiß nicht, wie viele Beispiele nennen, wo ihr Schritte im Glauben gegangen seid und wo Gott euch niemals enttäuscht hat. Niemals. Und wahrscheinlich könnten es noch andere auch erzählen. Glaubensschritte wagen sind wichtig im Leben eines Christen. Warum? Weil sie unser Vertrauen auf Gott stärken. Und andersrum, wer keine Glaubensschritte geht, bleibt im Glauben auf der Stelle stehen. Und die Frage, die ich dir stellen will jetzt, ist, wo stehst du? Bist du jemand, der bereit ist, Schritte im Glauben zu gehen? Oder sagst du, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich gehe in die Gemeinde, wunderbar, alles schön, alles, ach, ich fühle mich da so wohl und es reicht mir. Das kann. Das ist deine Entscheidung. Aber dann verpasst du ganz viel. Ganz viel mit Gott, ganz viel mit dem Heiligen Geist. Und ich will dich heute ermutigen, heute Morgen Schritte im Glauben zu wagen. Vertrau auf den Herrn, lass dich leiten vom Heiligen Geist und hab den Mut, Schritte in deinem persönlichen Glaubensleben zu gehen. Glauben, sagt Hebräer 11, Vers 1, ist die zweifelsfreie Gewissheit von etwas, das wir nicht sehen. Zweifelsfreie Gewissheit von etwas, das wir nicht sehen. Petrus und Johannes, die gingen diesen Schritt im Glauben. Und was dann geschah, haben wir gelesen, Vers 7 und 8. Und er griff ihn bei der rechten Hand und er richtete ihn auf. Und der Mann sackte wieder in sich zusammen und es geschah nichts. Ja, okay, ihr seid noch dabei, gut so. Er griff ihn, er richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und er ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Was für ein Wunder, Vers 7 und 8. Es ist interessant, das Wort, das hier mit springen, also er stand auf, er sprang umher, das Wort, das hier mit springen übersetzt wurde, kommt in der Bibel nur noch ein einziges Mal vor, und zwar in Jesaja 35, Vers 6. Und da steht, dann wird der Lahme springen. Das ist genau das gleiche Wort, das hier verwendet wird in Apostelgeschichte 3. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und die Zunge des Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Jesaja 35 handelt davon, dass die Wüste sich verändern wird in ein Land voller Überfluss. Jesaja prophezeite hier, dass eine prächtige Zukunft für dass eine prächtige Zukunft für das Volk geben wird. Eine Zukunft, die beginnt mit dem ersten Kommen von Jesu Christi und die vollendet wird bei seinem zweiten Kommen. Das heißt, Jesaja beschreibt Gottes Volk hier als ein Volk, das zwar jetzt leiden muss, aber dessen Zukunft herrlich sein wird. Das heißt, die dürre Wüste, sagt er, wird sich in ein Land von Überfluss verändern. Und genau das durfte dieser Bettler erleben, im übertragenen Sinne. Sein Leben war hoffnungslos, sein Leben war eine dürre Wüste. Aber durch die Begegnung mit Petrus und Johannes, durch dieses fantastische Wunder Gottes, änderte sich sein Leben komplett. Seine persönliche dürre Wüste wurde zu einem Land voller Überfluss. Und auf einmal eröffneten sich für ihn ganz neue Möglichkeiten. Sachen, an die er niemals zuvor gedacht hatte. Er konnte sich eine neue Existenz aufbauen. Denk zurück an den Anfang der Predigt, an die Jünger, Johannes 20. Die Jünger hatten sich aus Angst vor den Römern eingeschlossen. Sie saßen, um nochmal in diesem Bild zu bleiben, mitten in ihrer persönlichen dürren Wüste. Und dann trat Jesus in ihre Mitte. Er sprach ihnen seinen Shalom, seinen Frieden zu. Die Jünger wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Und ihr Leben veränderte sich in ein Land von geistlichem Überfluss. Und in Johannes 7 steht, Vers 37 bis 39, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Dieser Bettler wurde gesund und er lobte Gott. Er gab Gott alle Ehre und genau so muss es sein. Nicht Petrus und Johannes hatten ihn geheilt, sie waren nur Kanäle, durch die Gottes Segen geströmt war. Aber sie waren bereit, sich von Gott eben auf diese Art gebrauchen zu lassen. Sie hatten den Mut, Glaubensschritte zu gehen und auf die Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen. Zum Schluss drei Fragen, die ich euch mitgeben will, als eine Art Selbstreflexion. Könnt ihr drüber nachdenken. Erste Frage, bist du bereit, dich Jesus ganz zur Verfügung zu stellen? Und jetzt können wir da natürlich ganz einfach sagen, ja, klar bin ich bereit. Sonntags morgens von 10 bis 12, klar. Aber bist du wirklich bereit, dich Jesus ganz zur Verfügung zu stellen? Mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deiner Kraft, wie auch immer. Zweite Frage, verlangst du persönlich nach der Fülle des Geistes oder bist du mit weniger zufrieden? Das ist eine ganz ehrliche Frage. Und dritte Frage, bist du bereit, Schritte im Glauben zu gehen, im Vertrauen auf Gott? Oder sagst du vielleicht, das traue ich mich nicht. Später, wenn ich vielleicht noch 20 Jahre älter bin im Glauben, dann vielleicht, aber jetzt nicht. Drei Fragen, finde ich, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke für das Beispiel, das du uns gegeben hast in deinem Wort. Danke für Petrus und Johannes, die so in der Abhängigkeit von dir gelebt haben und die, weil sie eben erfüllt waren vom Geist, eben dieses Wunder in deinem Namen tun konnten. Herr, hilf uns, dass auch wir uns ausstrecken nach deinem Geist. Herr, hilf uns, dass wir auch bereit sind, Schritte im Glauben zu wagen, ohne vielleicht ganz genau zu wissen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Herr, wir wollen im Vertrauen auf dich Schritte vorwärts gehen, im Glauben, um dich zu verherrlichen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde in dieser Beziehung zu dir immer weiter wachsen können, als Gemeinde und auch als persönliche Christen. Und in allem und durch allem soll dein Name verherrlicht werden. Ehre sei dem Lamm. Amen.